Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge meines Podcasts Digitalisierung ist für dich. Mir gegenüber, virtuellerweise, sitzt der Roland Fleischhacker von Deep Search. Deep Search ist ein hochspannendes Konzept. Da bin da über die Medien darauf aufmerksam geworden. Deep Search verspricht eine neue, wobei wir werden sehen, so hat eine Geschichte, Herangehensweise an die Arbeit mit Textinformationen, eine neue Herangehensweise, eine hocheffiziente Herangehensweise, so dass man wirklich mit einem Assistenten arbeiten kann, welcher den Text versteht. Jetzt wird es spannend. Ich bin schon extrem gespannt, in welche Sphären wir da ab- oder aufsteigen werden. Und herzlich willkommen, Roland Fleischhacker. Grüß dich.
Ja, grüß dich, Markus. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon auf ein spannendes Gespräch und werden wir bemühen, dass wir das so rüberbringen, dass es auch für Nicht-Techniker nachvollziehbar ist,
Über uns reden. Ja. Weil da bin ich ganz zuversichtlich. Ihr seid ja nicht erst seit gestern am Markt. Das muss man dazu sagen, in dem ganzen KI-Thema sind ja ganz viele Sternschnuppen am Weg. Ja. Wie lange gibt es euch denn schon?
Also muss man zwei Dinge unterscheiden. Uns gibt es seit 2010, also seit 15 Jahren, ein bisschen über 15 Jahren, wobei ich ungefähr die ersten 7 Jahre ausschließlich im Bereich Forschung und Entwicklung verbracht habe, das Ganze über Bootstrapped, um ein System zu entwickeln, das in der Lage ist, Umgangssprache zu verstehen. Das war eigentlich, und zwar noch ohne ein Produkt im Kopf zu haben. Ja, ich habe immer gesagt, das Produkt, das findet uns dann schon, weil Sprache ist ja ein omnipräsentes Phänomen. Ja? Also stellt euch vor, also auch im B2B-Bereich alle Prozesse weglassen, wo Sprache keine Rolle spielt, da bleibt nicht mehr viel übrig, ja? Also irgendwelche Produktionsprozesse. Und deswegen haben wir gesagt, wenn wir es schaffen, Sprache und insbesondere Umgangssprache zu verstehen, dann wird es da Anwendungen geben, die das nützen können. Ja? Und man muss mal sagen, das hat niemand nicht passiert. Ja? Also das war ein großes Kopfschütteln im Bekanntenkreis, auch im Vertrieb. Ja? Also der Vertrieb, die ersten Jahre war kein Vertrieb, weil alle gesagt haben, was soll ich mit dem? Wir brauchen sowas. Das, ne? Ja? Ja? Und wir haben dann 2017 haben wir den ersten Kunden gewonnen, der das erkannt hat, was das für Potenzial birgt. Aber der gesagt hat, nur glauben tue ich das nicht. Ja? wir haben dann mit dem einen POC vereinbart und der hat also während der Präsentation nach dem POC hat er schon gekauft. Ja? Der war dann so von den Socken. Kann ich dann noch kurz erzählen, wie das war? Oder kann ich vielleicht gleich erzählen? Das war... Also das ist Stadt Wien, ein Drittel der Wiener Bevölkerung wohnt ja im Gemeindebau. Ja, die haben ungefähr 220.000 Gemeindebauten und die können dort rund um die Uhr jeden Tag im Jahr anrufen, wenn sie irgendein Problem haben. Das heißt, es ist ein wirklich gigantisches Nachrichtenaufkommen dort im Callcenter. Und da muss man wissen, die Anzahl oder die Themenvielfalt dort, ja, ist atemberaubend. Ja, weil da geht es um soziale Dinge, ja, da geht es um Streit mit dem Nachbarn, da geht es um Schadensmeldungen, da geht es um Beschwerden, da geht es um kommerzielle Dinge, da geht es um Miete und Betriebskosten. Also, just name it. Ja. Und jetzt ist es immer so, der Agent kriegt dann einen Anruf durchgestellt, ja. Die sind in der Regel nicht immer sehr höflich, muss man sagen, können das Problem nicht ganz genau formulieren, wollen aber sofort die perfekte Antwort. Ja, das ist wirklich eine große Herausforderung für die Mitarbeiter dort. Und deswegen brauchen die extrem lange Einschulungsphasen, um diese Themen alle zu kennen und zu verstehen und entweder wie zu wissen oder zumindest zu wissen, wo sie nachschauen können. Und wir haben gesagt, wir können diesen Menschen helfen, ja, indem wir einfach das, was der Kunde sagt, analysieren und dann einblenden, so Hypothesen aufstellen. Weil so ein Gespräch beginnt ja mit Hallo, ich bin der Franz Müller, da kann ich noch nicht so viel Hypothesen aufstellen, außer dass ich weiß, der redet von seinem Namen und vielleicht will er uns sagen, dass er geheiratet hat und jetzt nicht Müller, sondern Meier heißt. Ja? Aber das entwickelt sich, das Gespräch. Und wir horchen da sozusagen permanent zu, entwickeln Hypothesen und blenden dann dem Agenten ein, was das sein könnte. Und wir haben, der hat gesagt, also wenn das geht, das wäre genial. Ja? Dann hat er gesagt, okay, wir haben gesagt, wir machen da ein POC. Wenn das nicht funktioniert, übernehmen wir die Kosten. Wenn es funktioniert, dann haben wir einen Deal, dass wir den Auftrag machen. Und wir haben das Thema Wasser bekommen. Alles, was man irgendwie mit Wasser zu tun hat. Also das kann vom defekten Dachrinne oder Verstopfung im Klo oder im Waschbecken und das Wasser ist schmutzig, weil irgendwie in der Leitung was ist oder es wird nicht warm oder alles, was irgendwie mit Wasser zu tun hat. Und wir haben dann so das System drauf trainiert, auf Wasser. Und dann haben wir so einen Anrufer simuliert zu einem Kunden. Und der hat dann gesagt, Herrn, Sie steht am Wohnzimmerfenster, schau auf die Gassen, habe ich, und seit ein paar Minuten spritzt da ein Geysir mitten aus der Straße raus. Und unser System hat gesagt, Schadensmeldung, Unterflurhydrant kaputt.
So glaube ich.
Und dann war es ruhig. Und dann hat der Auftraggeber gesagt, das will ich. Und das war unser erster Kunde.
Das ist unglaublich. Weil, man muss sich das vorstellen, weil die Leute, die da anrufen, sprechen ja nicht jetzt gerade, wie soll ich sagen, Hochschriftdeutsch. Nicht? Die sprechen im Dialekt, in alle möglichen Akzente, auch nicht deutsche Akzente. Das muss man mal hinbekommen. Und im Vorgespräch hast du mal gesagt, ihr seid kein LLM, also kein Large Language Model, genau, wie sie jetzt gerade gehypt werden. Ihr seid ein NLU.
Genau, ja. Also es hat, muss man sagen, Large Language Models hat es ja zur damaligen Zeit noch gar nicht gegeben. Also 2010 gab es schon, sage ich mal, die Hochreiter und Co. haben ja da schon, die Basistechnologien waren schon entwickelt. Die waren so 95 bis 97, 98 waren ja eigentlich, das ist ja fast alles aus Europa gekommen. Die großen, ja, ja. Errungenschaften in diesem Machine Learning, Deep Learning kamen ja aus Europa. Und zu der Zeit, das war so, da hat dieser erste Chatbot-Hype begonnen, also mit Deep Learning, das heißt, man hat Texte analysiert und hat damit neuronale Netze erzeugt. Ich bin selber ganz lang in der IT schon, komme ursprünglich erst im SAP-Umfeld, habe mal eine große SAP-Beratungsfirma gehabt und nach dem Börsengang bin ich dort weg und habe wollte nur mal was Spannendes machen, ja, und habe mir eben dann entschieden, diese Deep Search zu gründen. Und damals, also die Erfahrung, die ich da gemacht habe, war, Trainingsdaten klingt super, nur die Firmen haben diese Daten gar nicht. Ja. Und deswegen haben wir gedacht, es muss doch eine andere Möglichkeit geben, außer über Mustererkennung Entscheidungen treffen zu können. Ja, weil da sind wir, muss ja ein bisschen technisch werden, also der Unterschied zwischen einer Korrelation und einer Kausalität ist ja für viele nicht nachvollziehbar, ja? Ist aber ein essentielles Thema bei der Entscheidungsfindung. Ja? Also sind es zufällig zwei Phänomene, die auftreten, die nichts miteinander zu tun haben, dann erkennt ein neuronales Netz nicht, dass sie nichts miteinander zu tun haben, sondern stellt eine Beziehung her und sagt, wenn das eine eintritt, dann ist auch das andere sehr wahrscheinlich. Und das ist aber grundsätzlich falsch. Und wir haben dann gesagt, wir wollen ein System, das weiß, worüber es nachdenkt und was in dem Text drinsteht, und haben dann einen ganz anderen technologischen Ansatz gewählt, nämlich eine semantische Analyse durchzuführen. Das heißt, wir machen keine Analyse auf Basis von Vektoren, sondern wir machen tatsächlich eine Analyse auf Basis von eigentlich von den Worten. Ja, jetzt sagen dann viele, das ist ja Keyword-Suche. Nein, ist es nicht. Es ist, sagen wir, wenn wir ein Wort sehen, ja, was weiß ich, das Wort Audi A4, ja, dann wissen wir, dass das ein Auto ist. Und wir wissen, dass das Ding vier Räder hat. Ja? Und wenn es ein TDI ist, dann wissen wir auch, dass das einen Dieselmotor hat. Ja? Und dass ein Dieselmotor ein Selbstzünder ist. Und dass der und. Das heißt, wir wissen, und dass wenn mehrere Autos in einer Reihe stehen, dann ist es entweder ein Stau oder ein Corso. Ja? Also wir haben den Kontext zu jedem dieser Dinge. Und das hilft uns eben auch zu entscheiden, dass wenn ich jetzt von einem A4 rede, dass ich weiß, ob das ein Blattl Papier ist oder der Audi oder ein Feld auf einem Schachbrett. Ja? Mhm. Und das ist ein ganz gravierender Unterschied, dass unser System sozusagen weiß, was es tut und auf dieser Basis Entscheidungen trifft. Und jetzt sind wir beim sozusagen wahrscheinlich größten USP unseres Systems. Die Entscheidungen unserer KI sind transparent nachvollziehbar, weil sie eben auf kausalen Entscheidungen beruhen. Das heißt, ich kann nachvollziehen, wie so das Ding gesagt hat, der Unterflurhydrant ist kaputt. Ja? Okay. Weil es diese Beziehungen herstellt. Ja? Der hat gesagt, der schaut auf die Straße runter, das heißt, es ist außerhalb. Er sagt da plötzlich ein Geysir, ja, ein Geysir ist ein Wasserstrahl, der nach oben schießt, ja, und dann weiß das System, naja, Geysir ist eher unwahrscheinlich, dass das in Wien ist, aber sagt, na, was kenne ich denn noch, was so ein Wasserstrahl, ja, ein Wasserhahn, aber der geht ja von oben nach unten, ja, der geht von unten nach oben, und sagt dann, naja, das könnte eine defekte sozusagen Wasserleitung sein, ja, und dann aus der Straße und dann sagt es, na, da gibt es ein Ventil. Also das, man kann diesen Denkprozess nachvollziehbar machen. Und da sind wir jetzt genau da, wo setzen wir das ein? Maßgeblich bei Unternehmen aus hochregulierten Branchen, die einen hohen Auditstandard haben. Ja? Mhm. Also Finanzdienstleister, Versorgungsunternehmen, öffentlicher Bereich, weil die haben ja. Also viele haben es vielleicht jetzt noch nicht so am Radar, aber die haben ja alle ein Riesenproblem mit dem LLM. Mhm. Früher war es so, die haben gesagt, der Auditor hat gesagt, okay, ein Softwareprogramm ist ein System, da habe ich einen Input und ich habe einen Output. Und wenn ich wissen will, dann kann ich mir den Programmcode anschauen und kann das nachvollziehen. Ja? Bei einem neuronalen Netz funktioniert das nicht. Und jetzt gibt es natürlich bei diesen Unternehmen auch so interne Kontrollsysteme für menschliche Entscheidungsfindungen. Nur was die eigentlich machen müssen, ist, für jeden LLM-Aufruf, schon überall da, wo ein Prompt vorkommt, müssten sie eigentlich dieses System anwenden wie bei den internen Kontrollsystemen. Ja? Und das ist unlösbar. Das ist so viel Arbeit, dass das nicht funktioniert. Und das ist eigentlich genau da, wo wir einhaken, wo wir sagen, bei uns brauchst du es nicht. Bei uns hast du nach wie vor keine Blackbox, sondern ein nachvollziehbar, auditierbares System.
Also, lieber Zuhörer, was so gleich geht wie mir, ich bin geplättet, bin fasziniert. Ich bin erstaunt, was geht, und gleichzeitig stelle mir die Frage, wie zum Kuckuck kommt man auf sowas? Und zweitens, woher kann das System diese Kausalitäten herstellen? Das muss ja auch trainiert werden.
Naja, also fangen wir mal mit dem Leichteren an. Ja, woher kommt das Wissen? Ich habe schon gesagt, im normalen, also nicht normalen, bei den anderen Systemen, bei neuronalen Netzen, habe ich Trainingsdaten, die werden analysiert, die werden in der Regel in Vektoren umgewandelt und dann werden sozusagen Muster erkannt. Ja?
Zur Wahrscheinlichkeitswolke entsteht dann.
Ganz genau. Ja? Unser Wissen kommt in dem Sinn nicht aus Trainingsdaten, sondern das haben wir in einem Weltmodell gespeichert. Ein Weltmodell muss man sich so vorstellen, das ist ein Wissensgraph, das ist eine ganz spezifische Art einer Datenbank, die aus zwei Dingen besteht, aus Knoten und aus Beziehungen. Und jede Beziehung verbindet immer zwei Knoten. Ja? Und in der Regel ist es so, dass ein Knoten ein Subjekt repräsentiert, die Beziehung des Prädikat und der zweite Knoten das Objekt. Ja? Also A4 ist ein Auto. Ja? Das ist so eine klassische Beziehung. Und unser Modell hat ungefähr, es hängt ein bisschen von der Branche ab, aber in der Regel so circa 300.000 solcher Knoten und, ich weiß nicht, Millionen Beziehungen. Und jetzt kommt eben, also ich bleibe mal bei dem Beispiel, ich fahre kein Audi, ja, bin ja kein, aber
der
A4
Audi-Händler.
ist ein gutes, weil sehr mehrdeutiges Wort. Also wenn ich sage, ja. Audi ist A oder A4 ist ein Auto, ja, dann kann ich ja sagen, A4 ist eine Typenbezeichnung des Autoherstellers Audi und Auto ist ein Radfahrzeug und ein Auto besteht aus und so weiter. Das heißt, ich kann da ganz viele, also wirklich tausende Beziehungen aus diesem nur einem Konzept A4 herstellen. Und was unser System macht, ist, es nimmt diese Wortgruppen, also es versucht, Konzepte zu identifizieren. Ja? Also ein Konzept kann sein, es ist alles, woran man denken kann. Ja? Also Auto ist ein Konzept, aber es gibt auch Konzepte, die aus mehreren Worten besteht. Ja? Im Deutschen nicht so sehr, im Englischen und im Französischen viel, viel mehr, weil im Deutschen sagen wir, hängen wir die Worte aneinander. Ja? Wir sagen Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän und wir sagen Brandfall. Ja? Die Engländer sagen Case of Fire. Und es gibt es auch im Deutschen, wie zum Beispiel so eingedeutschte Code of Conduct zum Beispiel. Ja? Das heißt, ich muss versuchen, das Konzept zu erkennen, nicht das Wort. Und das findet das System dann im Knowledge Graph und dann sagt, okay, da gibt es vielleicht mehrere. Ja, bleiben wir wieder beim A4, sagt A4 kenne mehrere Konzepte. Und dann vergleiche ich die nächsten Konzepte, die erkannt werden, und schaue, wo die in der Nähe von welchem Konzept sind. Ja, also wenn ich bei dem Konzept A4 bin und ich habe eine Schreibmaschine, dann ist es wahrscheinlich wohl das Papierformat, worum es geht. Ja, wenn ich sage, ich habe A4 und Dame und ziehen, dann ist es eher beim Schachspiel. Und so sozusagen interpretiert unser System das tatsächlich auf Konzept. Ja? Und jetzt gehen wir aber noch einen Schritt weiter. Darum sagen wir nicht, wir machen keine semantische Analyse, sondern eine pragmatische Analyse. Für die Nichtlinguisten, semantische Analyse heißt, ich interpretiere jedes Wort. Ja? Pragmatisch heißt, ich interpretiere den Text als Ganzes. Ja? Wenn ich jetzt, also Beispiel, das jetzt nicht direkt aus unserem Umfeld kommt, aber wo man es gut darstellen kann, ist der berühmte Ausspruch von John F. Kennedy in Berlin, wo er gesagt hat, ich bin ein Berliner, ist semantisch heißt, ich bin aus Berlin, bin geboren da, ja. Pragmatisch heißt es, ich bin einer von euch. Ja? Jetzt aufs Kundenservice umgemünzt, verwenden wir das sozusagen, um vorzudenken, was der Kunde will. Ja? Was heißt es? Wenn da jemand anruft und sagt, ja, schönen guten Tag, ich möchte nur mitteilen, letztes Wochenende habe ich geheiratet. Ja? dann denkt unser System voraus und sagt dem Agent schon, wahrscheinlich würde er sagen, dass er da Namensänderung hat. Ja? Weil es aus sozusagen den Schluss ziehen kann, dass eine Namensänderung im Kundenservice oder ein ja, Namensänderung im Kundenservice eigentlich immer dazu führt, dass der sagt, ich möchte es in dem ERP-System nachgezogen haben oder ich habe eine neue Adresse jetzt. Ja? Also insofern ist das für uns recht relevant. Oder ein anderes Beispiel von dem Kunden, den ich vorhin schon erwähnt habe. Es war im Februar, nicht diesen Februar, sondern schon vergangener, auch ruft einer an und sagt, ganz immer wenn ich mit meinem Hund im Hof unten Gassi gehe, fängt der zum Jaulen an. Ja? Und Service-Mitarbeiter war logischerweise, wie jeder von uns, wäre wahrscheinlich kurz ratlos gewesen.
Das will der, nicht?
Und, was meint der jetzt? Ja? Und unser System hat eine Empfehlung ausgegeben und hat gesagt, das könnte ein Problem mit der Salzstreuung sein. Und man hat mich dann, weil die so baff waren über das, hat man mich dann angerufen und gesagt, das ist wirklich ein Wahnsinn, euer System. Und was aber dann noch dazugekommen ist, ist, dass der Service-Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, das kann ich jetzt gar nicht genau sagen, so selbstverständlich reagiert hat und gleich sozusagen, das ist wahrscheinlich die Salzstreuung, da müssen sie die Pfoten sauber machen und so. Das heißt, er hat diese wahnsinnige Anfrage beantwortet, als wäre es irgendwie das Selbstverständliche. Und dann war sozusagen die Verwunderung auf der Anruferseite, weil mit dem hat der nicht gerechnet, dass der so wie aus der Pistole geschossen so eine Antwort kriegt. Jetzt muss man aber fairerweise dazu sagen, wir haben uns das dann in den Log-File selber angeschaut, weil es mir auch interessiert hat. Ja, es ist schon außergewöhnlich und haben dann gesehen, dass unsere KI selbst dem Ganzen nur eine 13-prozentige Wahrscheinlichkeit gegeben hat. Aber es war trotzdem die höchste von allen Hypothesen, die es gefunden hat und hat halt dann die vorgeschlagen. Ja? Also muss man fairerweise dann auch dazu sagen. Also das ist,
ja, es war zutreffend, ja, das ist das Wichtige.
Ja.
Cool, also wirklich spannend. Also dieses System hilft sogar dabei, ums Eck zu denken, sozusagen.
Genau, ja.
Hochinteressant. Und du hast mir gesagt, also ihr seid keine LLM, wir haben das schon gesprochen, ihr seid ein NLU, also ein Natural Language Understanding Modell, habe ich es richtig herausgebracht.
Genau.
Also ein System, das Sprache versteht.
Ja, nicht generiert, ja.
Nicht generiert, also analysiert, versteht. Und damit ist es auch kein Ersatz zu den LLMs, allerdings eine extrem starke Unterstützung. Und ihr macht genau das, was ihr mein LLM nicht kann, weil es versteht genau gar nichts. Wird zwar oft einmal unterstellt, dass die Dinge irgendwas verstehen, aber die tun ja nur so, als ob.
Das ist richtig, ein
statistisches Wahrscheinlichkeitsmodell.
Eine Next Word Prediction. Und also was wir sehr viel machen, ist sozusagen, wir sind so wie ein Puppenspieler und guiden das LLM. Ja? Damit reduzieren wir oder verhindern fast vollständig Halluzinationen, weil wir analysieren den Text, geben dann diese Informationen, die wir erkannt haben, als Metainformationen an das LLM weiter und sagen, schau mal, genau um das, diese Antwort formulierst du jetzt genau um diesen Themenbereich und um nichts anderes.
Ja, also sei sachlich, sei klar, was man schon so mitgibt, also dass er nicht ein Märchen draus macht und einen Roman und dann stehen da drei Seiten und du weißt nicht, was er will. Hochinteressant. Und logischerweise, das System impliziert, ihr kümmert euch um Text, um Sprache und nicht um irgendwelche sonstigen Sachen, irgendwelche Musik oder Bilder und so weiter. Und aber die hat man, jetzt fangst du beim Anfang an, wie kommt man drauf, das ist jetzt nur offen, also dieses Weltmodell, ich finde das sehr cool, ein Weltmodell ist ein schöner Begriff. Wie kommt man auf die vermessene Idee, ein Weltmodell abbilden zu können, weil das ist ja die ganze Welt.
Das war, muss man sagen, also das war jetzt nicht in dem Sinn ein Geistesblitz, sondern das war ein iterativer Prozess. Ja? Da muss ich mal so anfangen, ich habe gesagt, wir haben begonnen, oder meine Idee grundsätzlich war, ich möchte ein System bauen, das Umgangssprache versteht. Ja, habe noch nicht gewusst, wofür. Und das Erste, wo wir es verwenden wollten oder auch haben, auch verkauft haben, war eine, wir hatten das damals genannt, eine semantische Enterprise-Suchmaschine. Das heißt, wo ich nicht nur über Keywords suche, sondern wo ich sagen kann, ich suche alles zum Thema, ich weiß nicht, Klimaschutz, ja. Und das System erkennt selbst das, was weiß ich, Solaranlagen, was dazu tun und. Also es kann über so ein System erkennen, was da alles dazugehört. Und da aus dieser Idee ist eigentlich das entstanden, naja, wenn ich von dem Wort Klimaschutz ausgehe oder dann muss ich ja irgendwo die Informationen herkriegen, welche Themenbereiche damit im Zusammenhang stehen. Und dann haben wir uns überlegt, wie wir das machen. Und dann haben wir gesehen, naja, es ist ja auch also diese ganzen Synonyme zu Begrifflichkeiten. Ja. Also ich kann zu einem Auto sagen und Pkw und Kraxen und Karre und was weiß ich. Das meint aber alles dasselbe Konzept. Ja. Und so ist es entstanden, dass wir eigentlich so ein Konstrukt brauchen, wo ich einen Kernbegriff habe und der hat verschiedene Bezeichnungen und der ist verbunden mit anderen Kernbereichen und auf einmal waren wir bei einem Wissensgraph. Ja? Und dann haben wir gesagt, naja, wenn wir diesen Wissensgraph alles lernen, was wir brauchen, dann weiß der das. Ja? Und so ist es entstanden und die haben wir dann Daten zugekauft und extrahiert und Open Source Daten und so. Hat der, also man muss sich den Wissensgraphen so vorstellen, nimm den Duden. Duden ist sozusagen eine alphabetische Wortliste. Ja.
Und strukturierter Datensatz. Ne?
Genau. Und den ungefähr doppelt so groß. Mhm. Und dann aber nicht eine alphabetische Liste, sondern zwischen jedem Eintrag gibt es die Beziehungen zu den anderen Einträgen. Ja. Mhm. Und so wird dann das ein Graph, also man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie ein dreidimensionales Netz. Ja. Also schon auch so ein bisschen wie Neuronen, ja, so hat schon ein bisschen was zu tun und kommt auch nicht ganz ungefähr, also so unser Hirn hat eigentlich auch so einen Wissensgraphen eingebaut, der nämlich dazu dient, Entscheidungen treffen zu können, ohne drüber nachzudenken. Also für instinktive Entscheidungen, also was weiß ich, der Säbelzahntiger kommt, wenn ich da jetzt erst überlegen müsste, laufe ich davon oder was mache, wäre mir wahrscheinlich schon das Mittagessen gewesen. Ja? Mhm. Und da hat sozusagen unser Hirn hat ein ganz grobes Modell der Welt im Kopf und das hat circa eine Schaltzeit von 1 bis 2 Zehntelsekunden. Ja? Während ein klassischer Denkprozess ungefähr 1 Sekunde dauert, zum Teil auch länger. Ja? Und wir brauchen für so einen Denkprozess ungefähr 30 Millisekunden. Mhm. Also wir sind so gesehen schneller als das menschliche Hirn, aber nicht ganz so leistungsfähig.
Ich stell mir das ja hochspannend vor, jetzt mal, das hast du gesagt, du wieder tun und so weiter, aber diese Korrelationen, also diese Abhängigkeit voneinander, wie kommen wir da rein? Ihr habt ja nicht das gemacht, indem ihr die Systeme einfach Text lesen habt lassen und daraus Wahrscheinlichkeiten entstehen, das ist es ja nicht, sondern es geht ja darum zu wissen, beim A4-Beispiel, das kann ein Auto sein, das kann ein Blattl sein, also ein Papierblatt oder das kann ein Feld in Excel sein oder ein Schachfeld. Ja. Jetzt muss man irgendwie da reinkriegen, diese Korrelation.
Ja, das, also wir haben, das war, ist alles, man muss sich das als iterativen Prozess über fast 10 Jahre vorstellen. Ja? Und wir haben halt einmal ganz klein begonnen. Und was wir gemacht haben, ist ganz viele Nachrichten unserer Kunden analysiert, ja, haben die versucht, in Konzepte auszulösen, haben wir mal nachgeschaut, haben wir das schon. Ja. Dann hat das System gesagt, ja, habe ich schon. Dann mussten wir aber prüfen, ist das tatsächlich dasselbe Konzept oder heißt es nur zufällig gleich? Ja. Und dann ist die Frage, wo ist das, eröffnet es einen neuen Themenbereich oder gehört es zu einem bestehenden dazu? Ja, und dann haben wir Open Source Daten dann haben wir zum Teil Daten gekauft, die in einer guten Struktur waren, und das haben wir alles zusammengebaut, immer mit einem sehr hohen Qualitätssicherungsaufwand, weil einer dieser Nachteile von so einem Wissensgraphen oder von so einem Weltmodell ist, es ist gleichzeitig das Riesenasset, es ist eine sogenannte Ground Truth. Ja? Ein LLM hat keine Ground Truth. Das weiß nicht, was wahr oder falsch ist. Das sagt nur, wahrscheinlich ist das Wort das nächste, das ich sage. Ja? Unser System hat eine Grundwahrheit, aber wenn die falsch ist, ja, also wenn wir sagen, die Kuh ist ein Vogel, dann fliegt die Kuh. Ja? Und, okay, und ja, das ist natürlich, da muss man sehr aufpassen, dass in dem Graphen keine Fehler drin sind.
So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.